Ethik hat immer zu tun mit der Frage, was soll ich tun? Was soll ich als Jäger tun? Schmerzfrei töten, das heißt mein Handwerk beherrschen, das Richtige unter Anführungszeichen töten und nicht mehr töten, als ich auch irgendwo verwerten kann.
Wildragout. Rezepte für eine zeitgemäße Jagd. Eine Podcast-Serie des Südtiroler Jagdverbands. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe dieser Audioreihe des Südtiroler Jagdverbands. Der Podcast will aufklären, vertiefen und die Jagd ein Stück weit aus der verstaubten Traditionskiste holen. Er liefert Fakten zu brisanten und oft emotional aufgeladenen Fragen rund um das Thema Jagd und möchte zum Nachdenken und zum Diskutieren anregen. Ich bin Anita Rossi, Journalistin und Podcasterin. Die Liebe zu Wald, Wiese und Berg und zu ihren Bewohnern hat mich zur Jagd geführt. Wir beginnen diese Serie zur modernen Jagd mit Aspekten der Ethik und des Tierschutzes, unter anderem mit der schwierigsten aller Fragen überhaupt, wenn es um Wild und Jagd geht. Dürfen wir Tiere essen? Steht es dem Menschen zu, nichtmenschliche Tiere zu töten? Das haben wir Michael Sternert gefragt, Autor und langjährigen Leiter des österreichischen Jagd- und Fischereiverlags in Wien und jetzt des Sternert Verlags in Malnitz. Selbst Jäger in Kärnten seit seiner Jugend.
Für mich ist es die einfachste Frage der Welt. Ich bin am Land groß geworden. Ich bin mit der Jagd groß geworden. Ich bin mit Bergbauernhof groß geworden. Und für mich war es immer eine Selbstverständlichkeit. Die Begründung dafür habe ich mir erst später geholt. Ich habe als junger Mensch es überhaupt nicht hinterfragt. Es ist auch im Bauernhof bei uns den Tieren gut gegangen und dann irgendwann haben sie ein Ende gefunden und sind auch genutzt worden. Ich brauche mir nur den Menschen anschauen vom Gebiss und von der Verdauung und dann komme ich auf die Idee, dass der Mensch Allesfresser ist. Und wenn wir Allesfresser sind, dann dürfen wir auch Fleisch essen. Fleisch ist ein hochwertiges oder tierisches Eiweiß, ist ein hochwertiges Nahrungsmittel und das dürfen wir uns nehmen. Da gibt es noch mehrere Begründungen, wann man sich, es ist eigentlich nur eine Frage, was ich nehme und wie ich es nehme. Und das sind die zwei Punkte dabei. Und wenn das sauber ist, dann gibt es überhaupt kein Argument dagegen, dass ich dieses Lebensmittel nutze. Nachsatz ist noch einmal, jeder Veganer, jeder Vegetarier ist mir hoch willkommen. Ich weiß, das geht. Zum Teil müssen diese Menschen dann irgendwelche Supplemente nehmen, damit das in der Schwangerschaft und so überall ausgeht. Das ist alles in Ordnung. Diese demokratische oder diese Toleranz habe ich, aber ich lasse mir auch nicht ausreden, dass der Mensch einfach Fleisch essen darf. Dass er heute, dass die meisten in der westlichen Welt zu viel essen, ist wieder ein anderes Thema.
Sie haben vorhin das Wörtchen wie in den Mund genommen.
Ja.
Wann und wie? Ethik, wenn wir jetzt von Ethik sprechen. Später reden wir vielleicht von der Weitgerechtigkeit, aber das ist dann nochmals ein bisschen was anderes. Aber Ethik verbietet ja gar nicht. Ethik liefert, wenn dann, als Disziplin Argumente für und wieder. Mhm. Und wenn wir von Tiertötung reden, dann schaut sich die Ethik verschiedene Ebenen an. Einmal das Rechtliche, das haben wir geklärt, unsere Gesellschaften haben beschlossen, es darf gejagt werden. Philosophisch wird es dann schon schwieriger. Da wird das Recht auf Jagd gelegentlich bezweifelt, weil das Leben als Grundlage für jedes Wesen hergenommen wird. Und auf der biologischen Ebene, da ist es heikel. Also es ist eindeutig geklärt, dass zumindest ab den Wirbeltieren von Emotion, aber auch von Kognition gesprochen werden darf, dass das unbestritten ist. Für mich wesentlich ist, was kann die Ethik liefern als Disziplin, als Hilfsmittel für die Jagd?
Würde ich eine ganz kurze Antwort geben. Ethik hat immer zu tun mit der Frage, was soll ich tun? Was soll ich als Jäger tun? schmerzfrei töten, das heißt mein Handwerk beherrschen und zum Zweiten das richtige unter Anführungszeichen töten, das heißt nicht irgendwelche Tiere, die selten geworden sind, sondern Tiere, das ist ja, da muss ich ein bisschen Kurven dazu nehmen, weil vitale Populationen produzieren immer mehr Tiere, als überleben können. Der Lebensraum, aus dem ich komme, da war der Winter der Flaschenhals, ist er heute immer noch, nicht jeder, aber viele Winter. Und ein Teil der Tiere bleibt da im Winter. Und diesen Teil, ich glaube, das hat man irgendwo genannt beim Ding, den jagbaren Überschuss. Solange ich mich in dem Bereich bewege, wird durch mein Töten von Tieren kein Tier weniger auf dieser Welt. Es wird nur möglicherweise jemand anderem weggenommen, der es mir sonst nehmen würde, nämlich der Winter oder irgendwelche
großen Beutetiere
oder irgendwas. Aber es wird, solange ich vitale Populationen bejage, wird kein Tier weniger auf dieser Welt. Wenn ich den letzten Auerhahn aber schieße, ist das ganz was anderes. Schmerzfrei töten, haben wir gesagt, das Richtige unter Anführungszeichen töten. Und nicht mehr töten, als ich auch irgendwo verwerten kann. Und verwerten kann für mich auch sein, dass ich eine Freude habe an einem Stillleben von einem präparierten Tier, das an der Wand hängt.
Wir sind jetzt schon im Bereich der Praxis, also der Weitgerechtigkeit. Ja. Und da haben Sie ja gesagt, also schmerzfrei. Also das ist eines der Hauptkriterien überhaupt, schmerzfrei töten. Das impliziert aber, dass ich gewisse Techniken entweder beherrsche oder schon in den Bereich Technologie reingehe, wenn ich jetzt denke an Schussentfernung und Zielfernrohre und so weiter und so fort. Wie verbinden wir jetzt diese komplexe, moderne Welt, den Fortschritt eigentlich, mit Ethik, aber auch mit Tierschutzstandards eigentlich in der Weitgerechtigkeit?
Sie stellen genau die richtigen Fragen. Ich habe die Frage des Langen und des Breiten mit einem der führenden Ethiker, die sich am Jagd- und Wildtiersektor bewegen, besprochen. Und da kam das Argument, naja, mit einer 20-fachen Vergrößerung werde ich viel sicherer töten, als wenn ich nur ein vierfaches altes Zielfernrohr habe. Genau dasselbe, ich werde in der Nacht erkennen mit Nachtsichttechnik, ob ein Wildschwein führt oder ob ein Bachel Frischlinge hat oder keine, weil ich die Zitzen sehe. Meine Antwort darauf ist eine ganz klare. Ich brauche dieses ganze Zeugs nicht. Ich brauche es deswegen nicht, weil ich bin mit einem vierfachen Zielfernrohr reingewachsen in die Jagd und ich habe um nichts schlechter geschossen. Mein Handwerkszeug habe ich gelernt und ich habe gelernt, wann ich schießen kann und wann nicht. Mit einer Technik, die immer weitergeht und weiter ausufert, schiebe ich meine Grenzen raus. Aber die Erfahrung hat gelehrt, wenn ich ein Gewehr habe, mit dem ich auf 250 Meter komme und mit einer Patron, dann reize ich die 250 und gehe auf die 300 noch, weil ich sage, das geht sich noch aus. Wenn ich weiß, meine Optik reicht nur für 150 Meter, dann werde ich, wenn ich ein guter Jäger bin, bei die 150 bleiben. Und die Unfälle, unter Anführungszeichen, die können mir mit einer Top-Optik, mit einem Nachtsichtgerät genauso passieren, als wenn ich relativ wenig Technik zur Verfügung habe. Das ist eine Frage der Selbsteinschätzung und der Selbstbeschränkung. Das sind die Themen dabei. Aber die Technik bringt die Schmerzen nicht aus der Welt. Und es wird nie die absolute Sicherheit geben. Mit dem Risiko muss ich leben und mit dem kann ich auch leben. Wenn ich einmal gesehen habe, wie Raubtier tötet, das ist auch in Ordnung, das ist in seiner Natur, das ist in seiner Ordnung. Aber da geht es anders zu. Wenn ihr mal gesehen habt, wie ein Bär einen Hirsch schlägt oder wenn ein Wolf ein Schaf zlägt. Also da geht es sicherlich unmenschlicher zu, als es bei einem gut ausgebildeten Jäger zugeht. Der wird 99% der Sachen wird er so schnell und so rasch wie möglich das Töten zustande bringen.
Und wo würden Sie sagen, wo hört die Jagd eigentlich auf? Wo reden wir da schon von Inakzeptanz bei bestimmten Praktiken? Also ja, was würden Sie nie akzeptieren als faire Jagd?
Schauen Sie, ich nehme ein bisschen eine Kurve mit. Ich bejage heute ein Revier, wo sehr viel Schwarzwild ist. Ich sage dazu, es ist ein Waldrevier. Das heißt, ich gehe nicht mit Schäden um. Wir in der ganzen Nachbarschaft hat man die ganze Technik schon drauf und Nachtsichttechnik. Es wird teilweise wirklich in Schichten angesessen und gejagt. Da wird ein Hochsitz von einem besetzt, dann vom nächsten, dann vom übernächsten. Und mit aller Technik. Die Sauen kommen nicht mehr an die Kehrungen oder irgendwann, wenn sie das Gefühl haben, da ist noch irgendwo eine Nische, vielleicht um 4 in der Früh. Wir haben gesagt, wir machen genau das Gegenteil. Wir machen gar nichts. Das sind ein paar hundert Hektar, reines Waldrevier. Die Sauen haben genau ein halbes Jahr gebraucht, bis sie gemerkt haben, sie haben hier einen Lebensraum, wo sie sich ein bisschen bewegen können wieder. Und wir haben, obwohl wir auch für die Tiefkühltrevier erlegen genauso Sauen, aber wir nehmen eine aus einer Rotte und dann ist er Ruhe. Und die Sauen sind tagaktiv. Wir sehen sie untertags. Man muss ja nur vorstellen, was da passiert in einem Lebensraum, wenn ich jetzt Kanzeln habe, die ich dauernd besetze. Der Lebensraum für die Wildtiere wird immer kleiner. Und für mich ist so ein Grundprinzip, ein ethisches auch, dass ich dem Wild so viel Freiraum gebe, wie ich kann. Das habe ich im Berg gemacht mit dem Rotwild, wo das scharf bejagt worden ist. Ich habe es auch scharf bejagt. Aber man überlegt sich halt ein bisschen, wenn du ein junges Stückchen beim Einziehen in der Früh hinten wegzwickst, kriegen die vorne das gar nicht richtig mit. Und eben, ich brauche diese ganze Riesentätigkeit. Als Jäger sollte ich auch die Erfindungskraft haben. Der Jagd insgesamt ist für mich ganz wichtig, dass ich physisch, körperlich in Ordnung bleibe, dass ich psychisch in Ordnung bin. Das heißt, dass ich mir was zutraue. Gerade in den Bergen können wir da als junge Menschen unglaublich merken, wie viel wir eigentlich können, wenn wir es uns zutrauen. Und das Nächste ist, dass ich geistig ein bisschen eine Frische habe, dass ich mir überlege, wie mache ich das, wie kriege ich das trotzdem, ohne dass ich jetzt einen Dauerdruck und alle möglichen technischen Mittel verwende. Und eben dieser Freiraum fürs Wild, es geht nicht nur ums schmerzfreie Töten, es geht auch ums möglichst störungsfreie Leben. Auch wenn ihr Wild dort stark bejagt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dazu muss ich Wissen haben, handwerkliches Können und eine physische, psychische und seelische Stärke.
Das heißt auch eine gewisse Angstfreiheit für das Wild.
Selbstverständlich. Und eben das sind genau die Sachen, dass ich halt ein bisschen mit Verstand und dass ich auch die Bedürfnisse der Wildtiere kenne. Und das kriege ich nur mit, wenn ich ihnen Freiraum gebe und dann sehe ich, ah, die Wildschweine fühlen sich ja auch wohl, wenn sie untertags einmal irgendwo in der Sonne sich suhlen können.
Also im Buch Ein Beitrag zur Jagdethik von Rudolf Winkelmeier, das Sie herausgebracht haben, habe ich einen interessanten Ansatz gefunden. Menschen, die außer Wildfleisch kein Fleisch essen, also Ferretarier, die leben ja am gesündesten, das wissen wir wissenschaftlich betrachtet, aber das ist natürlich nicht für alle möglich, eine Option. Wir haben nicht so viel Wild und wir haben erst recht nicht so viel Jäger und Jägerinnen. Also wenn ich da ein paar Zahlen bringen darf, in Österreich, ich habe mir das angeschaut, sind es 1,2% der Bevölkerung sind Jäger. Ja. Circa in Deutschland 0,4, in Italien 0,8 und in Südtirol 1,15. Also wir nähern uns ein bisschen den österreichischen Zahlen. Würde man meinen, für die Massen wäre es am besten, wenn wir vielleicht Vegetarier wären, um Tierleid zu vermeiden natürlich. Aber Winkelmeier liefert Zahlen, die dies bezweifeln, weil, und das ist ein sehr interessanter Aspekt, den die meisten nicht am Bildschirm haben, also weil intensiver Ackerbau Biodiversität nicht möglich macht, durch Rodung, durch Monokulturen und auch durch den maschinellen Einsatz natürlich, sowohl beim Säen als auch beim Ernten oder Pflügen und so weiter. Also da wird viel mehr Kleingetier im Boden getötet, also wenn wir die Anzahl der Individuen der Tiere heranziehen, als bei der Fleischproduktion in Masttierbetrieben eigentlich. Wie sehen Sie das?
Also vorneweg sehe ich es einmal so, dass wir, das habe ich gar nicht so laut gesagt, dass wir mit dem Wildbret ein Lebensmittel haben, das ethisch sauberer geht es nicht, unter Maßgabe, dass ich keine Gatterhaltung habe oder Großfütterungen, weil da kommt zwangsläufig in irgendeiner Form Medikation oder zumindest Wurmmittel zum Einsatz. Das heißt, wir haben mit dem Wildbret mehr als wir sogar in der normalen Körnerlandwirtschaft, habe ich sogar ein Lebensmittel, was so sauber ist, dass sie im Grunde genommen tut schon fast weh. Das müssen wir in dem Wert auch so hoch halten und so hoch respektieren. Die Sache mit der vegetarischen Ernährung oder so, dass da auch viel passiert oder so, das wissen wir eh alles. Ich meine, unterm Strich kann man immer auf einen Punkt zurück, dass wir auf dem Weg sind zu den 10 Milliarden Menschen irgendwo. Und das ist das große Thema. Die müssen oder wollen irgendwie ernährt werden. Und mache ich so, dann mache ich da einen Fehler, mache ich dort einen Fehler. Wir können nur hergehen und was so sauber wie möglich ist, das ist eben bei der sauren Jagd gewonnenes Wildbret, ist ein tolles Lebensmittel. Und dann würde ich mir vorstellen auch, aber das geht natürlich mit den ganzen intensiven landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr, weil da habe ich zwangsläufig andere Maßstäbe drin. Aber wenn wir natürlich wieder einen kleinen Fleckerlteppich haben und ein bisschen regionalere Ernährung und die Nahrungsmittel oder sowas, und vielleicht das, was ich im Gartel habe, draußen im Kleingarten, dass sie in der Familie gezogen wird, dann wäre das natürlich alles eine tolle Geschichte.
Die Jagd ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich schon in Verruf geraten. Einerseits, weil man sagt, ja, das ist ein makabres Freizeitvergnügen oder Sport oder aufgrund der Trophäenjagd. Auch weil das Argument, dass wir Wild für die Nahrungserbeutung brauchen, ja nicht wirklich in Europa zumindest nicht akzeptabel ist oder nicht realistisch. Andererseits, also und da denke ich auch an die Jagdprüfung, an die Theorieprüfung, da heißt es immer, die Jagd braucht es heute nach wie vor, um den Wildbestand zu regulieren, um Wildschäden zu vermeiden oder zu minimieren. Und um Naturschutz zu betreiben oder vielleicht noch um kranke Tiere selektiv zu erlösen. Alles sehr hehre Ziele. Um wieder an den Anfang zu kommen, diesen Verruf, diesen schlechten Ruf, den die Jagd hat, wie kommen wir aus dem wieder raus?
Der schlechte Ruf der Jagd. Ich habe das gehört, ich bin aus einem Bergdorf gekommen. Und wir sind touristisch gewesen. Und wenn mich Menschen gesehen haben, Touristen aus Berlin, aus Hamburg, aus irgendwo, und ich bin mit der Kraxen runtergekommen und habe einen Gams drauf gehabt und das quer, ich habe nie was anderes als Respekt und Neugier geerntet. Die wollten wissen, wie das so geht und wie man das macht. Und dann bin ich beruflich nach Wien gekommen, in die Großstadt. Und da hat man mir, wir reden so ungefähr von 1990, haben mir die Obersten der Jagd erklärt, der Jagd weht der Wind ins Gesicht. Ich habe mir damals gedacht, okay, die werden schon wissen, worüber sie reden. Ich war noch zu jung und zu unerfahren. Und dann habe ich so im Umfeld von Wien, Wienerwald, so im weiteren Umfeld vom städtischen Bereich, habe ich gesehen, wie die Jäger auftreten. Nämlich, damals hat man zwar nicht SUV gesagt, aber mit großen Geländewagen und ein bisschen Sheriff-Mentalität. Und da habe ich mir gedacht, irgendwann einmal habe ich den Schluss gezogen. Na, nicht der Jagd weht der Wind ins Gesicht, sondern den Jägern, so wie sie sich geben. Und damals war die Geburtsstunde, wo die Verbände gesagt haben, wir brauchen Öffentlichkeitsarbeit, damit wir der Bevölkerung erklären, wie wichtig wir sind und wie gut wir sind. Der Wirtschaftswert der Jagd, ich gehe da gar nicht lang drauf ein, das ist so lächerlich im Vergleich zum Bruttosozialprodukt von einem Land, dass man das sofort vernachlässigen kann. Ernährung der Bevölkerung, weg damit, ist, braucht man nicht nachdenken. Und dann kam das große Totschlagargument und das ist bis heute im Raum, wir sorgen für ökologische Gleichgewichte. Wir regulieren die Wildbestände. Wir haben keine Wildart, die wir angeblich reguliert haben wir reguliert. Das war einmal der Fuchs in den 70er Jahren mit der Tollwut. Die Tollwut haben wir unter Kontrolle gebracht, nicht durch den unermüdlichen Einsatz der Fuchsjäger, sondern durch die orale Impfung. Nächste Geschichte, da ist man draufgekommen, Terminaltriebverbiss im Wald und in die Rehe verbeißen zu viel Rehe. Dann hat man angefangen, Rehe regulieren. Ich mache es ganz kurz. Wir haben heute den höchsten Rehwildbestand in Europa, den es je gegeben hat, nach 50 Jahren regulieren. Da muss ich irgendwann einmal nachdenken, ob da vielleicht ein Hybris drin ist, dass wir uns sinnlos überschätzen. Und trotzdem, das war ein Totschlagargument. Wir müssen regulieren, deswegen sind wir so wichtig. Rotwild ist heute noch das Gleiche. In dem Bundesland, wo ich zu Hause bin, war 70er, 80er Jahre, hat man angefangen zu regulieren. Dann ist er kurz einmal ein bisschen weniger geworden. Dann haben wir es ein paar Jahre später auf der nächsten Stufe wiedergefunden. Dann hat man die Schusszeiten nach vorne verlagert, nach hinten. Man hat die Bewegungsjagd mit Hunden gefunden. Auf Rotwild in meinen Augen ein Wahnsinn. Und dann hat man kurzfristig ein bisschen abgesenkt und patsch, ein paar Jahre später haben wir es auf der nächsten Stufe wiedergefunden. Und wir haben heute in den Gebieten, von denen ich rede, den höchsten Rotwildbestand, den wir je gehabt haben, nach 50 oder 40 Jahren regulieren. Und dann darf ich irgendwann einmal nachdenken, es geht mir nicht darum, dass wir, natürlich kann man einen Vertreibungseffekt erreichen, wenn man irgendwo stärker jagt oder so. Man kann das gezielt einsetzen, aber dass wir mit der Freizeitjagd irgendwo richtig regulieren, das ist einfach eine so sinnlose Selbstüberschätzung und ich verstehe ja nicht, warum man nicht sagt, wir können das einfach nicht. Mit Freizeitjagd schon gar nicht. Aber ich bezweifle auch, dass ich bin in einer wilden Natur gewachsen, die kann viel mehr, als wie der Mensch sich heute einbildet. Und das ist ein Punkt, wo ich einfach sage, warum mache ich nicht einen Schritt zurück? Für mich ist die Jagd trotzdem genauso wichtig und ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich muss sie nur auch anders erklären und ich muss es auch nach innen anders transportieren an unsere jungen Jäger, dass ich einfach einmal wieder hinschaue und sage, Jagd ist ein ganz hoher kultureller Wert. Und das Fatale ist, dass wir eine sehr lange Tradition haben, aber dass ich nach Amerika schaue und da finde ich sofort an, das war der Aldo Leopold, das war ein deutschstämmiger Forstmann, der im Mittelwesten oder Montana irgendwo in einer Hütte gelebt hat, Biologe war, Forstmann, Jäger war, draußen gelebt hat, die Natur mit alle Sinne erfahren hat. Und der hat gesagt, ja, ich brauche gar nicht lang nachdenken. Er war Jäger auch, aber auch gegenüber der Gesellschaft. Er hat gesagt, bei der Jagd brauche ich nicht lang nachdenken. Allein die kulturellen Werte sind so wichtig und so gut, dass ich gar nicht nachdenke, ob ich jagen darf oder nicht. Und da hat er, ich versuche es jetzt so stehend freihändig, er hat gehabt unter anderem Jagdschaft Geschichtsbewusstsein. Das kann man mal sagen, naja, brauchen wir das. Ja, natürlich brauchen wir das. Da, wo ich herkomme, ich gehe heute noch mit meinem Lodenrock und mit der Lederhosen jagern und mit den Wollstutzen. Dann überlege ich mal, was waren bei uns die Rohstoffe? Schafwolle, heute von den Tieren und Wolle noch einmal und Leder für die Schuhe. Das heißt, im Grunde genommen stehe ich auf einem ganz festen Boden, auf dem Boden meiner Vorfahren. Da kann man auch sagen, Traditionen können sich überleben. Es gibt heute Camouflage und viel funktionalere Kleidung. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, eine Lederhosen und ein Lodenrock, wo noch Fett drin ist, wo es Wasser abbringt, das sind hochfunktionale Kleidungsstücke und zudem vergesse ich nicht ganz, wo ich herkomme. Jagd kann, und jetzt bin ich beim zweiten kulturellen Wert, gerade junge Menschen, na alle, daran erinnern, wo wir Menschen in diesem großen Gefüge stehen. Wir stehen nämlich in dem großen Gefüge, wir haben vorhin schon gehabt, die Nahrungsnetze oder Nahrungskette, wo wir drinstehen. Ja, das brauche ich ja nicht vergessen, das ist meine Natur, das ist in Ordnung, so wie die Jagd in Ordnung ist. Und wenn ich da auch, meine Hoffnung um 1990, wo ich in die Branche eingetreten bin, war immer, dass der Jäger die Gesellschaft daran erinnern kann, wo sie eigentlich steht, auf welchem Boden, in welcher Ordnung und wo wir in dem Gefüge sind. Wir haben ja alle abgehoben. Das ist auch diese technische Ding. Wir gehen heute über dem Asphalt ein paar Meter und es kann ganz schnell wieder gehen. Ich habe letztens einen Imker gehabt, der hat mir gesagt, ich glaube, wir sind so nahe an der Steinzeit, wie wir noch nie waren. Und ich habe mir gedacht, du bist gescheit, der hat keine höhere Schulbildung, gar nichts. Vollkommen richtig. Und jetzt nehme ich den dritten Punkt, da könnte man noch lang reden drüber. Der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, ich weiß, von was ich rede, mit 16, 17 Jahren, 15 sage ich nicht, weil das war damals illegal und heute ist es auch, aber mir ist der Schießfinger ganz locker gesessen und ich habe Gott sei Dank eine ganz strenge Führung gehabt. Wenn ich mich daneben benommen habe, war das Gewehr ein halbes Jahr weg. Und da lernst du es auf die harte Tour. Und wenn ich diese Selbstdisziplin, auch die Fähigkeit, sich selbst zu beschränken, die habe ich durch die Jagd auch gelernt. Man hat mich in Wien immer gekannt als Puristen, die in der Jagdwirtschaft tätig waren, haben gesagt, ich bin geschäftsschädigend, weil ich nichts brauche. Und auch das würde ich mir von der Jagd wünschen, erwarten, dass junge Menschen draufkommen, wenn ich von der Hütte aus geärgert habe, mir hat nichts gefallen, ich habe was zum Essen gehabt, das war warm, weil ich einen Ofen gehabt habe und ich habe einen Hund, mit dem Hund habe ich eine Vergesellschaftung gehabt. Also du siehst da, du bist nicht dreckig runtergekommen vom Berg, weil du kannst am Herd ein heißes Wasser aufsetzen, kannst dich waschen. Eine Dusche ist was Wunderschönes, Und ein schönes Essen ist was Wunderschönes, aber fürs Glück ist das jetzt nicht das ganz große Thema. Und wenn ich mir heute anschaue, was eine perfekte Marktwirtschaft und Werbeindustrie in die Menschen reindrückt, dann denke ich mir, naja, ein bisschen beim Jagen. Wir Bergjäger können das noch lernen, dass wir eigentlich nicht viel brauchen. Und das auch zu kommunizieren und vorzuleben vor allem, sehr viel wichtiger als kommunizieren. Das haben die Menschen bei mir, die Touristen gesehen, wenn ich von oben runtergekommen bin. Deswegen habe ich die Akzeptanz gehabt, die der Stadtjäger oft einmal nicht gehabt hat. Und da bin ich wieder dabei. Technik ein bisschen zurück und das Handwerk wieder ein bisschen nach vor. Und dann bin ich dabei.
Jetzt sind wir von der Ethik zur Sinnhaftigkeit gekommen, der Jagd. Eine wunderbare Brücke, die Sie da geschlagen haben. Was ich jetzt noch so wieder mal ein bisschen polemisch reinbringen möchte, ist, ja, toll, die Faszination auch für dieses Puristische, für dieses wieder zurückfinden, was ist eigentlich wesentlich und kann ich überhaupt noch so leben ohne dem ganzen Firlefanz? Aber gibt es so etwas wie die freie Wildbahn überhaupt noch?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das ist auch, ich muss natürlich differenzieren. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in den Bergen groß geworden bin und auch heute noch in Gebieten, wo Gott sei Dank noch nicht allzu viel passiert ist. Südtirol sind wir ja auch nichts anderes, nicht? Da ist noch nicht so viel passiert und dass ich heute, wenn ich, ich rede immer von dem Lebensumfeld, das ich besonders gut kenne, wenn ich im Osten von Wien oder im Morchfeld oder so irgendwo als Jäger zu Hause bin, da tue ich mir viel schwerer, dass ich irgendwo das durchargumentiere, weil da peppel ich zuerst das Niederwild auf und dann drucke ich es nieder. Naja, da tue ich mir ein bisschen schwer. Nicht? Die freie Wildbahn, eben in gewissen Bereichen gibt es noch. Ich brauche nur bei mir heute, ich bin heute wieder zurück in Kärnten, da habe ich sie. Da ist nur eine Frage, wie weit die Wege sind, die ich bereit bin zu gehen. Das ist das eine. Das andere ist, und das habe ich habe eine vierstellige Anzahl von Jungjägern ausgebildet in Wien. Und da habe ich immer gesagt, sucht euch die Nischen. Die Nischen waren zum Beispiel, dass ich irgendwo in die Feldlandschaften Fuchsjagern gehe. Und zwar ehrlich Fuchsjagern gehe und nur in der Zeit, wo der Bulk vollwertig ist. Da lernst du jagern und das ist hochspannend. Und da habe ich noch genügend Gebiete, auch wo Kajogger und Mountainbiker und Ding und Landwirt und sonst irgendwas unterwegs ist. Das heißt, ich muss halt die Nischen suchen. Aber die verlieren wir immer mehr, weil auch so ein Beispiel, Taubenjagd, ganz eine schwierige Jagd. Heute darf ich es im Frühjahr in den meisten Ländern sowieso nicht mehr auf dem Bolzen einen Tauber, aber eben, ich habe so Nischen noch, ja, dann gehe ich halt im Herbst oder Schnepfenjagd im Herbst, noch viel schwieriger, da wo es Schnepfen noch in ausreichender Zahl gibt, die im Herbst herrscht sie nicht, du musst mit der Flinte extrem schnell sein. Und eben, ich muss mir diese Nischen suchen und da finde ich finde die freie Wildbahn schon noch, aber ich finde sie nicht, indem ich rausgehe vor das Haus und sage, ja, mein Auto fahre ich dorthin und dann habe ich, es ist fast immer, dass ich in eine Nische reingehen muss und auch im Berg muss ich heute schauen, ja, wo habe ich halt nicht den höchsten Tourismusdruck und da muss ich dann natürlich wieder vorsichtig umgehen und auch mir klar sein, dass das ein ganz kostbares Gut ist, das ich auch nicht mutwillig durch Jagd kaputt machen darf.
Was wünschen Sie sich für die Jagd der Zukunft?
Gute junge Jäger, die das Handwerk wieder hochhalten und ich werde mich hüten, zum Schluss was Negatives zu sagen, sondern ich will das Positivbild, das ich auch haben durfte und wo du einfach, dass du einfach das Handwerk lernst, das heißt, bei uns heißt es in Jagdgesetzen, das Aufspüren, Verfolgen, Erlegen und in Besitz nehmen des Wildes. Das ist für mich eine Einheit. Und das verstehe ich unter Handwerk, unter gutem Handwerk, dass ich sowohl das Aufspüren bis hin zum in Besitz nehmen, dass ich das handwerklich noch drauf habe. Sehr oft ist es so, dann wird irgendwo ist ein Repo-Kaus gemacht, dann wird gedruckt, dann kommt er ins Kühlhaus und dann ist die Kette weiter. Ist für mich nicht in Besitz nehmen. In Besitz nehmen hat damit zu tun, dass mir klar ist, okay, wenn ich ein Reh im Jahr erlege und das habe ich selber ausgemacht, selber verfolgt, selber erlegt, selber aufgebrochen, selber zerwirkt, selber gekocht, dann habe ich mehr erlebt, als wenn ich 17 Händeln auf der Wand habe. Und jeder, der das einmal erfahren, erlebt hat, ich schwöre es Ihnen, das wird, der bleibt dabei. Der ist nicht mehr zufrieden, wenn er irgendwo dann das Stickli ins Kühlhaus hängt und sagt, Händel kriege ich in 2 Monaten. Nicht? Also gute Jäger, die gutes Handwerk machen, mit wenig Technik. Ein bisschen Technik brauchen wir, aber nicht mit der vollen Palette.
Wir machen aus Vorurteilen und Unwissen Ragout, Wildragout. Und nehmen die Jagd genauer ins Visier, gemeinsam mit Expertinnen und Experten von überall her. In Südtirol gelten zum Teil andere Spielregeln. Sowohl das Staatsgesetz zur Jagd als auch das Landesgesetz schützen Mensch und auch Tier anders als in Österreich. Grund, um mich mit einem lokalen Jagdaufseher zu treffen und ein paar Details zurechtzurücken. Martin Schmiedhofer arbeitet seit 4 Jahren als Jagdaufseher im Bezirk Brixen. Die Jagd übt er bereits seit 15 Jahren aus. Martin, das Jagdgesetz bei uns, das verbietet zum Beispiel Nachtjagd oder Kirrung, Methoden, die in österreichischen Bundesländern erlaubt und auch üblich sind. Als Jagdaufseher, der wirklich viel im Wald unterwegs ist, ist in Südtirol alles gut im Sinne der Waldgerechtigkeit?
Im Großen und Ganzen bin ich schon der Meinung, dass die Waldgerechtigkeit in Südtirol in Ordnung ist. Es seien allerdings ein paar Aspekte, wo man schon vielleicht einen Moment drüber nachdenken muss. Ja, zum Beispiel, es geht die Technik bei den Waffen weiter und weiter. Und anstatt die Technik zu nutzen, auf eine angemessene Distanz besser zu treffen, wird die Technik genutzt, auf größere Distanzen zu schießen. Und selbst bin ich nicht ganz einverstanden, weil durchs weite Schießen, egal, ob die Technik jetzt besser ist, es wird halt auch mehr gefahren. Grundsätzlich kann man sich von mir aus gesehen schon sagen, dass die Jagd und der Tierschutz vereinbar sein. Vielfach wissen die Leute, dass der Jäger nicht außen geht in den Wald und das erste beste Stück über den Haufen schießt, so geht es einmal, sondern dass schon viel mehr dahinter ist. Man mag da allein auf die ganzen Bestandserhebungen und Monitorings arbeiten denken, wo sich vielfach auch die Jäger daran beteiligen, die müssen gemacht werden, um auch Abschlusspläne festlegen zu können. Machen wir ein Beispiel, das Birkwild wird alle Jahre aufs Neue erhoben, das ist eine zeitaufwendige Arbeit, es beteiligen sich selber auch vielfach die Jäger dabei. Es wird ein Verträglichkeitsgutachten angeben, um die Jagd auf den Spielhuhn überhaupt zu ermöglichen. Gerade deshalb, weil die Monitorings da sind, bleibt auch das Interesse am Birkwild bestehen. Nehmen wir Sauerwild her. Sie werden nicht mehr bejagt und selben werden auch keine Monitorings mehr durchgeführt und so gut wie niemand weiß auch mehr, wo sich das Sauerwild aufhaltet, wo die Balzplätze sind und ob die Bestände nach oben oder nach unten gehen. Und wenn wir heute einen guten Bestand an Birkwild haben, dann ist es ja auch ein super Indikator dafür, dass die Lebensräume intakt sind und vielleicht auch andere Arten einen guten Lebensraum vorfinden. Nachdem in Südtirol die vorwiegenden Jagdmethoden aus Einzelansitz und Birsch bestehen, bin ich der Meinung, dass eben einfach große Vorteile drin liegen, dass man vor allem beim Einzelansitz ein Stück über einen längeren Zeitraum normalerweise beobachten kann, auch gut ansprechen kann und man auch Zeit hat, sich eine gute Auflage zu richten und auch einen sicheren Schuss umbringen kann. Was heute bei einer Treibjagd, was bei einer Insta eigentlich nicht so viel betrieben wird, was einem einfach nicht möglich ist. Sein kommt ein Stück schnell daher oder relativ schnell daher und sein muss sich schnell überlegen, schieße oder schieße nicht und muss auch bei einem Wild in Bewegung schauen, einen sicheren Schuss umzubringen. Das ist halt oft nicht möglich.
Und wenn dann das passiert, wovor eigentlich alle Jäger und Jägerinnen Sorge haben, wenn nicht Angst, nämlich ein Fehlschuss, was passiert dann im Sinne der Tierethik? Was sollte passieren?
Es tut niemand extra, niemand schießt ein Stück extra an oder beabsichtigt ein Stück an zu schießen. Jeder probiert das Beste zu tun, aber es kommt halt echt davor, dass ein Stück nicht tödlich getroffen wird. Und in seinem Fall, es ist auch gesetzlich geregelt, es muss für eine Hochsuche gesorgt werden.
Und zwar relativ rasch.
Ja, genau. Es sind genug Hundeführer da und es wird nur natürlich selben auch alles Möglichste getan, um ein sehr Stück Töchtern auf, als ein Leid sie da lesen und sie kriegen.
Das heißt, der betroffene Jäger ruft wen an und wie funktioniert das mit der Nachsuche?
Also grundsätzlich, wenn eine Nachsuche in die Wege geleitet werden muss, ruft der Jäger oft schon in Hundeführer direkt an oder meldet sich einmal in Revierleiter und die Revierleitung selber sucht nur einen Hundeführer, was der Nachsuche macht.
Wir kommen zu einem wirklich tollen Projekt, nämlich die Kitzrettung, das aktiven Tierschutz betreibt.
Also ich finde die Kitzrettung als sehr sinnvoll in meinen Augen. Da spielt ins Jäger auch wieder die Technik unmöglich in die Karten, weil heute kann man da Drohnen mit Wärmebildkameras verwenden. Die Felder wären am frühen Morgen abgeflogen mit der Drohne. Man hat da eigentlich schon ziemlich ein wenig Erfolg, Kitze auszubringen, bevor es mit dem Maden losgeht. Früher ist es ein anderes gegangen. Früher hat man Sachen in die Wiesen hineingestellt oder man ist die Wiesen angegangen, hat geschaut, ob Kitze drin sind. Die Methoden mit Verscheichen im Tag davor haben oft auch nicht unbedingt funktioniert und damit nachgehen hat man halt auch nicht alles gesehen. Und sie will jetzt sagen, dass man mit der Drohne alles findet und dass man mit der Drohne auch jedes Kitze rausbringt, aber es funktioniert schon relativ gut und das wird auch mittlerweile in sehr, sehr viele Reviere betrieben. Es ist auch sehr zeitaufwendig. Also es braucht da ist der Jock auf sehr alleine zu wenig, es braucht da auch Leute, was mithelfen. Mhm. Einer muss fliegen, einer schaut oft einmal auf den Bildschirm, ob man etwas sieht. Und dann müssen nur noch Leute hineingehen und der Kids rausnehmen. Also es ist schon aufwendig. Aber der Erfolg ist schon da.
Was passiert mit den Kids?
Funktionieren tut das auch so, also wenn ein Kitz rausgetan wird von der Wiese, dann kommt es normalerweise einmal in eine Kiste rein oder unter eine Kiste, bis das Feld gemäht ist, weil wenn man sie gleich gehen lässt, dann laufen sie gleich wieder in die Wiesen und gehen sich selber nieder. Oft einmal werden sie markiert auch noch mit einer Ohrenmarke, damit man sieht, ob oft so ein Stück nur zu einem späteren Zeitpunkt noch beobachten werden kann. Und nachdem gemäht worden ist, werden sie am Waldrand oder an einer nahegelegenen Stelle, so wie jetzt, einmal wieder ausgelassen, damit sie die Gase auch wieder finden. Da ist natürlich große Vorsicht geboten. Man soll da auf alle Fälle Handschuhe legen oder nicht direkten Hautkontakt mit dem Kitz herstellen, damit man den Geruch hat übertragen und damit das Kitz auch nachher noch von der Gase umgenommen wird.
Hast du ein besonderes Anliegen, was Weidgerechtigkeit jetzt in Südtirol anbelangt, als Jagdaufseher?
Dass vielleicht, auch wenn der Jagddruck vor allem heute auf Rotwild noch so viel groß ist, dass man schon als Jäger auch so handelt, dass man alles zum Wohle des Wildes tut. Das Wild hat allem noch Vorrang, es hat auch seine Daseinsberechtigung und nicht leih, um von mir aus Abschusspläne zu erfüllen, und dem Druck, was da teilweise besteht, gerecht zu werden. In meinen Augen geht es halt gerade bei den Jungjägern oft einmal vielfach um die Waffe. Geld spielt keine Rolle, dann wird einmal Waffe gekauft. Bei vielen ist halt einmal das Wichtigste. Right? Meiner Meinung nach geht es halt um ganz etwas anderes. Right? Weil wenn ich heim draußen gehe auf eine Gamsjagd, selben geht es ums Erlebnis in meinen Augen. Und dort leih, um nur den Abschuss zu machen. Weil wenn ich heute leer daheim komme, dann habe ich halt echt einen bärigen Tag gehabt. Und dort leih, wenn ich in den Rucksack eine Gams drin habe. Ich habe viel im Fotoapparat mit und ich habe oft mit einem Foto von einem lebenden Stickel die größere Freude, wie mit einem Stück, was ich dann auch in die Kielzelle hinehänge. Weil selbst von Foto habe ich auch noch ein paar Jahre Pass und von Stück selber, wenn ich es verwerte anständig, dann habe ich zwar ein Pass davon, aber ein Foto ist halt oft etwas Bleibendes. Deswegen ist mir oft fast lieber, oder nicht unliebbar, sagen wir mal so, aber wie ein Abschluss, was ich mache. Das Foto machen ist meistens noch viel schwieriger, aber wie ein Stückchen zu erlegen, weil gerade beim Foto machen, die was fotografieren, wissen es alle selber. Beim Foto machen, wenn man ein gutes Foto haben will, muss man noch viel nacherzeugen zu den Viechern und man braucht auch noch viel mehr Geduld. Er will auch auf, vielleicht sogar auf eine viel größere Distanz ein Stück zu schießen.
Ein Nachtrag. Durch das Kitzrettungsprojekt konnten im vergangenen Sommer 2318 Rehkitze gerettet werden. Fast 1000 Freiwillige standen dabei im Einsatz. Dieser Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von Swarovski Optik produziert. Einen schönen Jahresbeginn allen, mit viel Energie für die Umsetzung einiger guten Vorsätze. In der nächsten Folge von Wildragout werden wir uns einem weiteren heiklen Thema widmen: Naturschutz versus Jagd. Dafür haben wir Klaus Hackländer von der Deutschen Wildtierstiftung besucht, auch Professor an der BOKU in Wien. Alle Folgen kannst du natürlich auf der Homepage des Südtiroler Jagdverbands nachhören unter www.jagdverband.it. Ebenso auf unserem YouTube-Kanal. Termine und Infos findest du außerdem auf dem Instagram-Account und dem WhatsApp-Kanal des Südtiroler Jagdverbands. Die Musik hier in unserem Podcast stammt von David Frank.